mir zum Schluss ein kleiner Vorschlag, wie man sich aus literaturwissenschaftlicher Perspektive dem Phänomen des literarischen Antisemitismus nähern könnte. 5 kurze Bemerkungen müssen genügen, um nicht den Unwillen des ersten Moderators hervorzurufen, der ja auch sicherlich pünktlich beginnen möchte. Erstens, literarische Texte sind keine historische Quellen, die bestimmte Vorstellungen eines Kollektivs oder Individuums zum Ausdruck bringen. Sie sind ästhetische Artefakte. Sie schaffen fiktive Welten und treiben ihr Spiel mit Zeiten, Räumen und täuschen uns darüber, wer durch sie spricht. Dennoch sind sie im strikten Sinne historisch. Als überlieferte Momente vergangener Ordnungen des Wissens können sie durch die Rekonstruktion ihres Auftretens und die Dekonstruktion der Sinnzuschreibungen, die zwischen ihrem Erscheinen und unserer Lektüre erfolgt, einer Kritik zugänglich gemacht werden. Zweitens, literarische Werke haben eine nicht unerhebliche Bedeutung für die Erinnerungspolitik und das kulturelle Archiv übernommen. Sie schaffen immer wieder Bilder, Erzählungen und Figuren, also Narrationen und Dramatisierungen, die im Gedächtnis bleiben und weit über das literarische Feld hinaus wirksam werden. Und diese Wirksamkeit lässt sich mit philologischen Methoden nachzeichnen. Literaturwissenschaft ist natürlich dabei primär an der symbolischen Kodierung bestimmter historischer Prozesse und gesellschaftlicher Konstellationen interessiert. Und Literatur schafft vor allem in literalen Gesellschaften Wahrnehmungsschemata, Rahmungen, die man als Schreibender und Leser nicht ohne Widerstand entkommt. Insofern ist ihr grundsätzlich ein Potenzial zu eigen, auch Phänomene wie den literarischen Antisemitismus hervorzubringen. Drittens, Antisemitismus nach Auschwitz, das ist ja unser Thema eigentlich, kann nicht mehr allein als Modell einer gesellschaftlichen Exklusion beschrieben werden. Und wenn, wie Wolfgang Benz ja in seiner Klassifizierung von einem sekundären Antisemitismus spricht, kann man das ja in der Literaturwissenschaft ernst nehmen, diese Anregung. Und deswegen möchte ich also etwa in Anlehnung an Roland Barthes Theorie des modernen Mythos ihn dann als ein sekundäres, man könnte ihn ja als ein sekundäres semiologisches System betrachten, also wie Roland Barthes sagt, als eine Weise des Bedeutens eines immer schon bedeuteten Objekts. Antisemitismus wäre demnach eben nicht eine, in der Literatur, nicht eine Objektsprache, in der man herabsetzend über Juden spricht, sondern eine Metasprache, in der man von der Ersten spricht. Zitate jetzt von Roland Barthes. Die semantische Verschiebung erst, denke ich, und das ist vielleicht für die Debatten auch so wichtig gewesen, also die semantische Verschiebung erst erlaubt es, das Schweigen zu brechen und, also sozusagen das Schweigen der Deutschen über Auschwitz zu brechen und den Diskurs, sei es in der Gestalt des Philosemitismus oder eines neuen Antisemitismus, fortzusetzen. Nicht? Das läuft zum Beispiel ab, jetzt nur ein, da könnte ich viele Beispiele bringen, aber es läuft zum Beispiel ab, wenn Walser sagt, im Spiegel beschwert er sich darüber, dass er in Wortfelder, sagt er wörtlich, hineingezogen wäre, die nichts mit mir zu tun haben. Nicht? Das ist ja genau dieses Rekurrieren auf das sekundäre System. Ich habe nichts mit diesen Wortfeldern zu tun. So. Viertens, man könnte diesen methodischen Zugriff, das ist natürlich mein Ansatz, mit Foucault'schen Kategorien reformulieren und zugleich um außersprachliche Dimension erweitern. Der Antisemitismus traditioneller Art wäre dann als Diskurs zu bezeichnen, der entsprechende eliminatorische Praktiken einschließt. Antisemitismus nach Auschwitz hingegen könnte dann mit Foucault als dispositiv gefasst werden, also als eine basale, tief in die Gesellschaft eingelassene Ordnungsstruktur, wie Foucault ja sagt, ein fundamentaler Code, der sehr unterschiedliche Handlungen und Äußerungen hervorbringt, deren Zusammenhang nicht evident ist. Darüber streiten wir dann ja auch dann wieder, nicht, weil der Zusammenhang nicht evident ist, sondern erst eben in der wissenschaftlichen Beobachtung erschlossen werden kann. Fünftens und letztens aber prallen nicht alle diese Versuche an dem berühmten ästhetischen Rang ab, der literarische Kunstwerke wie ein Schutzwall umgibt. Man kann damit kontern, dass antisemitische Werke, weil sie gegen Grundsätze des Humanen verstoßen, nicht von künstlerischem Rang sein können. Das ist ja eine mögliche Argumentation. Damit wären wir aber inmitten einer Debatte über die Ästhetik des Bösen, die sich nicht vermeiden lässt, wenn man die Besonderheit der Kunst nicht von vornherein bestreiten will. ein Weg führt von hier aus dann auch zu einer Apologie der Destruktion, der Negation in der Kunst. Nicht? Das ist auch eine Ästhetik, die hätte dann kein Problem auch mit solchen Phänomenen wie literarischem Antisemitismus, weil das ja ein Moment an einer Ästhetik des Bösen wäre. Ein anderer aber, und den ich selber favorisiere, würde zu einer Theorie der symbolischen Gewalt führen, wie sie der Soziologe Pierre Bourdieu entworfen hat. Bourdieu geht ja davon aus, dass es neben Formen sozialer und politischer Gewalt auch eine Gewalt gibt, die durch Sprache und Bilder ausgeübt wird. Und Teil einer unbewussten oder bewussten Symbolpolitik ist, die eben mittelbar oder unmittelbar durch Bedeuten in Herrschaftsverhältnisse eingreift. Und da Sprache und Bilder und auch Literatur Akzeptanz schaffen und Legitimation liefern, nicht? Das sind ja auch zwei Funktionen, die durchaus Literatur auch erfüllen, sind ihre Auswirkungen dann alles andere als imaginär, sondern real zu fassen. Aber was ist dann, ich ende mit einer Frage, was ist dann mit den künstlerischen Avantgarden, vor allem des 20. Jahrhunderts, die durch subversive Praktiken und Provokationen genau jene Wahrnehmungsschemata und Ordnungssysteme, von denen eben die Rede war, aufsprengen wollte? Man könnte jetzt in Klammern auch sagen, was sagen wir über diese Fassbinder, über das Fassbinderstück? Ne? Das ist genau der Punkt, an dem die Diskussion geführt werden müsste. Der Antisemitismus, ein doch längst erledigtes Phänomen, haben wir wirklich 98, glaube ich, gedacht, wird häufig im Bild des Wiedergängers präsentiert, dessen Erscheinen, das ist ja auch ein literarisches Bild, im Bild des Wiedergängers präsentiert, dessen Erscheinen uns immer wieder in Schrecken versetzt. Eines der Gespenster, von denen es in Ibsens gleichnamigem Stück heißt, wir können es nicht loswerden. Wir werden sehen.
Da macht Herr Bogdahl, Professor Bogdahl, nicht deutlich, wie dieses Loswerden funktionieren kann. Es wird sozusagen, also die ganze Werftanalyse verzichtet darauf, sich nochmal gesellschaftlich zu machen und zu schauen, wie weit genau die Reflexion literarischen Antisemitismus vielleicht da eine Perspektive öffnet. Denn ich bin tatsächlich sehr skeptisch, ob sich tatsächlich seine Trennung zwischen Diskurs und Dispositiv so halten lässt, weil ich das persönlich immer anders verstanden habe, nämlich dass der Diskurs genau die Aussagemöglichkeiten beinhaltet zuallererst, während das Dispositiv dann die ganzen Apparate, die da auch diese Diskurse reproduzieren. Na gut, aber vielleicht habe ich das falsch verstanden. Wen wäre dann nämlich der Antisemitismus nach Auschwitz, wie er gesagt hat, das Dispositiv, das verschiedene Dinge, die nicht zusammengehören, doch zusammenbringt. Mir wurde, wo er dann sagte, wir werden uns darüber streiten, von der Tagung berichtet, dass gerade Herr Bogdahl und einige andere Leute, die eben aus diesem doch so 68er-Kontext kommen, sehr, sehr uneinsichtig waren, wenn es genau darum ging, Leute wie Günter Grass, also genau die Autoren der Nachkriegszeit, die dann berühmt geworden sind, in Bezug auf eben antisemitische Redefiguren zu diskutieren. Da wurde doch eher emotional, wie mir erzählt wurde, und auch tatsächlich dann genau nicht am Text, an der Sache, an der literarischen Überlieferung diskutiert. Und tatsächlich fand bei allem, was ich erstmal diese fünf Punkte, das ist ja eine sehr runde Geschichte, lässt sich doch nochmal feststellen, dass Literaturwissenschaft selbst als politische, als Form der Überlieferung, als genau, in der es darauf ankommt, wie Texte gelesen werden, wie Texte tradiert werden, welche Texte tradiert werden und damit das entscheiden wird, das wird von Bogdahl genau überhaupt nicht betont. Das ist, glaube ich, einer der großen Unterschiede zu dem auf der Tagung nicht anwesenden und, wie ich finde, in dem Band wirklich fehlenden Klaus Spreeklep, der mit seinem Buch über die Gruppe 47 seinerzeit eine große Aufregung erzeugt, in der er eben versucht hat, nicht einfach zu sagen, oh ja, die Gruppe 47, das waren alles Antisemiten, sondern versucht hat zu zeigen, wie dort Figuren eines Antisemitismus nach Auschwitz in Texten, aber insbesondere auch in Handlungen wiederkehren, wie tatsächlich dort etwas verdrängt wird, wie eben eine Auseinandersetzung mit deutsch-jüdische Literatur stattfindet, wie eben ein Gespräch verweigert oder auch verunmöglicht wird. Und das eben genau nicht einfach macht. Nun gut, das ist natürlich da eine der Debatten. Literarischer Antisemitismus von Bogdan Lorenz und Holz herausgegeben. Ein Band, der eben aus literaturwissenschaftlicher Perspektive zuallererst versucht, ein Phänomen zu fassen, das immer wieder in der Bundesrepublik zu Debatten geführt hat. Das ist schon bürgerliche Wissenschaft, da brauchen, muss ich mir, verrate ich sicher nichts Neues, die tatsächlich erstmal nicht unbedingt ihren gesellschaftlichen Anspruch deutlich macht, gleichwohl durchaus auch immer wieder versucht, eine bestimmte Materialien für eine bestimmte Kritik bereitzustellen. Und ich glaube auch, dies könnten, dürfte man jemandem wie Klaus Holz und seinen Arbeiten über Antisemitismus unterstellen. Hören wir, was er zur Einleitung dieser Tagung gesagt hat, ausschnittweise über Martin Walsers Tod eines Kritikers.
Der Antisemitismus im Tod eines Kritikers kann nur durch die Analyse des Romans bestimmt werden. Das ist eigentlich eine tautologische Aussage. Insoweit aber ist dann Martin Walser irrelevant. Halbiert, weil die judenfeindlichen Bilder nicht isoliert kommuniziert werden. Sie werden systematisch begleitet von Selbstbildern. Nur die Judenbilder zu rekonstruieren, gleicht dem Versuch, eine Schraube ohne Mutter zu verstehen. Bezieht man die Selbstbilder nicht systematisch ein, erscheinen die Judenbilder leicht als wirr und inkonsistent, als Ansammlung einzelner Vorurteile ohne innere, sinnvolle Kohärenz. Dies verleitet dazu, diverse Typen des Antisemitismus leichthändig zu postulieren, deren Gemeinsamkeiten aber nicht deutlich herauszuarbeiten. Und das wiederum gleicht dem Versuch, auf den Begriff der Schraube zu verzichten, nur weil die Schrauben verschiedene Gewinde haben. Eine präzise Lektüre antisemitischer Texte muss die Besonderheit des einzelnen Textes herausarbeiten, was notwendig die Frage einschließt, ob und inwiefern es sich um besondere Realisierungen allgemeiner Muster handelt. Die Frage nach Besonderem und Allgemeinem ist eine unteilbare Frage. Eine Analyse von Goethes Gretchen hebt sie aus der Fülle von Frauenbildern heraus und bettet sie in sie ein, weil es sich um ein Frauenbild und nicht nur um ein Gretchenbild handelt. Das zeigt der Vergleich mit Marthe, der im Drama selbst angestellt wird und der eben zu rekonstruieren ist. Ich denke, dass beide Fragen eine hilfreiche Vorüberlegung für die Antisemitismusforschung sind. Die Frage nach der Besonderheit und Allgemeinheit eines Textes und die Frage nach dem Verhältnis von Selbst- und Judenbild. Um beides zu Thesen zuzuspitzen. In kulturwissenschaftlicher Hinsicht können allgemeine Aussagen gemacht werden, was antisemitische Texte auszeichnet. Es ist möglich, allgemeine Muster der antisemitischen Sinnkonstruktion herauszuarbeiten, die in verschiedenen Ländern, Zeiten, politischen, wirtschaftlichen und sozialen Kontexten von verschiedenen Autoren für verschiedene Klientele entworfen wurden. Unverzichtbar ist es, den Selbstbildern die gleiche Aufmerksamkeit zu widmen wie den Judenbildern. Erst gemeinsam machen sie kohärenten Sinn. Ich habe deshalb vorgeschlagen, den modernen Antisemitismus als nationalen Antisemitismus zu begreifen. National steht für das dominante Selbstbild, mit dem das judenfeindliche Bild wenigstens in den letzten 150 Jahren verzahnt war und ist. National meint nicht, dass es gar nichts anderes gäbe oder gar, dass jeder Nationalismus antisemitisch sei. Meint aber sehr wohl, dass der Nationalismus die Leitideologie für den Antisemitismus ist und dies wichtige Varianten, insbesondere des rassistischen, nationalsozialistischen, antizionistischen, christlich-modernen und islamistischen Antisemitismus einschließt. Das sind sehr steile Behauptungen. Ich erhebe sie nicht, schon gar nicht vorab dieser Tagung, für das spezifische Feld des literarischen Antisemitismus. Es würde mich allerdings sehr irritieren, wenn sie hierfür gänzlich falsch wären. Ich selbst habe viel mit antisemitischen Texten, aber bislang kaum mit literarischen Texten gearbeitet und bin deshalb sehr gespannt, ob meine anhand anderen Materials formulierten Thesen auch im literarischen Antisemitismus Anhaltspunkte haben. Ich möchte mit meinem Beitrag zusammen mit dem gleich folgenden Vortrag von Werner Bergmann Vergleichsmöglichkeiten für die nächsten Tage zwischen literarischem und nichtliterarischem Antisemitismus eröffnen. Ich möchte im Folgenden, vielleicht soll ich das dazu sagen, der Bergmann konzentriert sich auf die Zeit nach Auschwitz, nach 1945, ich mit dem Schwerpunkt auf die Zeit davor. Ich möchte also mit dem Schwerpunkt auf diese Zeit im Folgenden zwei der allgemeinen Muster des nationalen Antisemitismus darlegen, die vor der nationalsozialistischen Judenvernichtung in aller erdenklichen Breite und Offenheit reproduziert, produziert wurden und die im Antisemitismus nach Auschwitz zumindest in Fragmenten, in verschlüsselteren und latenteren Formen weitergetragen werden. Dabei handelt es sich um zwei Gegensatzpaare, durch die Selbst- und Judenbild in weiten semantischen Feldern ausgearbeitet werden. Gemeinschaft versus Gesellschaft, Identität versus Nicht-Identität.
Genau, das macht er dann und ist in dem Buch auch nachzulesen, ebenso wie der Text von Rainer Bergmann. Die geben, finde ich, tatsächlich erstmal einen ganz guten Stand der Debatte und dann sind, wie bei solchen Bänden üblich, die verschiedenen Aufsätze von unterschiedlicher Qualität. Das lässt sich nicht vermeiden. Auf jeden Fall ist, glaube ich, für jede und jeden, die sich mit Antisemitismus in der Literatur nicht nur nach 1945, aber doch mit dem Schwerpunkt beschäftigen möchte, unerlässlich, diesen Band sich genauer anzuschauen. Es geht eben natürlich, wie gesagt, um Günter Grass. Es geht aber auch um Autoren, die nicht ganz so bekannt sind und die aber tatsächlich viel Aufschluss geben, wie Hajo Hahn nachweist. Es geht um den schon erwähnten Rainer Werner Fassbinder mit seinem Stück Die Stadt der Müll und der Tod heißt es, glaube ich. Ich habe den Titel mir dummerweise nicht aufgeschrieben und so weiter. Es ist tatsächlich eine sehr breiter Band, der tatsächlich Anspruch erheben darf, da zumindest zu den verschiedenen Texten eben das nötige Material bereitzustellen. Das Ganze ist erschienen bei Metzler. Relativ teuer, wie es bei wissenschaftlichen Bänden ja üblich ist, aber ihr könnt sicher sein, dass es in der einen oder anderen Bibliothek angeschafft worden sein wird. Ich wiederhole nochmal, das von Bogdahl, Lorenz und Holz herausgegeben, literarischer Antisemitismus.